NDR Info. Themen des Tages.
5 Tage Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran und das Tempo der Ereignisse ist enorm. Angriffe, Gegenangriffe, der Tod hochrangiger Vertreter der iranischen Führung, die Suche nach einem Nachfolger in Teheran, darauf schauen wir gleich, haben erst noch eine Falschfahrermeldung. Bitte fahren Sie vorsichtig auf der A25 Geesthacht Hamburg zwischen Geesthacht und dem Dreieck Hamburg Südost. Hier ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie aufmerksam auf der A25 zwischen Geesthacht und dem Dreieck Hamburg Südost. Hier ist ein Falschfahrer unterwegs. Wir schauen in dieser knappen halben Stunde auf all die Konsequenzen, die dieser Iran-Krieg mit sich bringt. Auf die Energieinfrastruktur, die Finanzmärkte unter Druck. Bei uns treibt es den Benzinpreis nach oben. Die Entwicklungen folgen so dicht aufeinander, dass kaum Zeit bleibt, sie einzuordnen. Aber das gehen wir jetzt an, bis um halb. Wir schauen auf den Iran-Krieg und auch auf einen möglichen Nachfolger für Al-Khamenei. Auch die Sicherheitslage in Deutschland wird uns beschäftigen und warum es wohl keine Spritpreisbremse erstmal geben wird. Das sind unsere Themen des Tages. Heute ist Mittwoch, der 4. März. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Es gibt ja viele Online-Ticker zum Krieg. Die entscheidenden Nachrichten heute sind vermutlich, dass in der Straße von Hormuz ein Containerschiff angegriffen wurde und dass vor Sri Lanka ein iranisches Schiff von den USA versenkt wurde. Dann wurde eine vom Iran abgefeuerte Rakete kurz vor dem türkischen Luftraum von der NATO gestoppt. Und das für heute geplante Staatsbegräbnis von Al-Khamenei in Teheran wurde verschoben. Der Iran wurde wieder getroffen. Es soll mehr als 1.000 Tote geben. Die aktuelle Lage fasst uns in der Kürze erstmal Bernd Niebrügge zusammen.
Das Bombardement der israelisch-amerikanischen Allianz ist ununterbrochen aktiv. Es werden jetzt vor allen Dingen mit sehr schweren Bomben gezielt unterirdische Bunker, unterirdische Kommandozentralen oder auch Waffenlager angegriffen. Das hatte gestern schon das israelische Kommando angegeben. Die Menschen sind natürlich entsprechend in großer Angst, also mit allen Menschen, mit denen wir Kontakt haben vor Ort, sei es in Teheran oder an anderen Orten, fürchten sehr um ihr Leben, hoffen halt, dass es bald ein Ende findet. So wie es aussieht, werden diese Angriffe erstmal fortgesetzt, weil es geht darum, die militärische Infrastruktur von Polizei, Revolutionsgarden und Armee zu zerstören, um damit auch den Zusammenbruch des Regimes zu erreichen.
Ja, aber dagegen kämpft das Regime an und sucht auch einen Nachfolger, der die politische Führung übernehmen kann. Denn Ayatollah Ali Khamenei wurde gleich am Tag 1 am Samstag bei einem israelischen Luftangriff getötet. Khamenei war 1989 als Nachfolger des Revolutionsführers Khomeini zum obersten Führer ernannt worden. Also über 3 Jahrzehnte ging er dann unter anderem auch mit brutaler Härte gegen das eigene Volk vor. Und wer wird jetzt sein Nachfolger? Mitten im Krieg? Eigentlich wollte man das direkt nach der Trauerfeier heute für Khamenei am Abend bekannt geben. Und es gab auch schon den ganzen Tag Gerüchte, dass Khameneis Sohn die Nachfolge antreten soll. Mojabat Khamenei. Wir fragen gleich bei einem Experten nach, was an diesem Gerücht dran sein kann. Vorher stellt uns Lissy Kaufmann einen möglichen Nachfolger im Iran vor.
Die Ähnlichkeit mit dem Vater sieht man sofort bei Mojtaba Khamenei. Selbst das rahmenlose Brillengestell scheint er sich bei seinem Vater abgeschaut zu haben. Nur der lange Bart ist noch nicht ganz so weiß. Mojtaba Khamenei, 56 Jahre alt, könnte jetzt auch in die politischen und religiösen Fußstapfen seines Vaters treten. Aktiv war er auch schon in den vergangenen Jahren. Zwar nur im Hintergrund, im Schatten seines Vaters, in dessen Büro, Beobachter aber berichten, dass er dort großen Einfluss gehabt haben soll. Und viele sagen, sollte er tatsächlich das Amt seines Vaters übernehmen, wird er wohl dessen Hardliner-Kurs fortführen. Mojtaba Khamenei soll enge Verbindungen zu den Revolutionsgarden haben, also jener Institution, die mit ihrer paramilitärischen Basij-Miliz Kritiker verfolgt, verhaftet und hinrichtet. Unterstützung wird Mojtaba Khamenei also nur von regimetreuen Iranern bekommen und bei weitem nicht von allen. Denn dass der Sohn die Geschicke des Vaters übernimmt, halten selbst manche Anhänger des Regimes für falsch, weil es den Eindruck einer Erbmonarchie erwecken könnte. Wer oberster Führer des Iran wird, bestimmt der sogenannte Expertenrat. 88 erzkonservative religiöse Männer, deren einzige Aufgabe es ist, einen Nachfolger zu finden. Von offizieller Seite heißt es, das Gremium habe schon beraten, sich angesichts der Lage aber nicht persönlich getroffen. Bekannt gegeben werden soll die Entscheidung, sobald der getötete Vater, Ayatollah Ali Khamenei, beerdigt ist. Die Trauerfeier war ursprünglich für den Abend angesetzt, wurde nun aber verschoben. Israel hat bereits angekündigt, den Nachfolger zur Zielscheibe zu machen.
Lissy Kaufmann mit Informationen zu Mojtaba Khamenei, der als Nachfolger heute gehandelt wird in der iranischen Führung. Aber wird das so kommen? Wie das Regime sich aktuell neu aufstellt, das beobachtet auch der Journalist Ali Sadrzadeh. Er hat die erste Biografie in deutscher Sprache über Ali Khamenei geschrieben, die im letzten Herbst gerade erst rausgekommen ist. Und mit ihm konnte ich heute eben über diese Nachfolge im Iran sprechen. Und er hält die Personalie Khameneis Sohn Mojtaba für sehr unwahrscheinlich. Da würden andere im Apparat mehr Erfahrung und auch Machtkonzentration mit sich bringen. Ich habe ihn gefragt, wie viel interner Machtkampf steckt denn jetzt gerade in dieser Nachfolge?
Es gibt ja Machtkämpfe, also die Leute, die wirksam das Gerücht in Bewegung gesetzt haben, dass Mojtaba der Sohn wäre und sogar New York Times darauf eingefallen ist, sind die radikalen Teile der Revolutionsgarden, die radikalsten aller Radikalen. Und dieser Mojtaba soll offenbar mit diesen Radikalen sehr gut verbunden sein. Und offenbar wollen sie in diese Wahlprozedur, die demnächst stattfindet, auch ein Wort mitreden. Deshalb haben sie dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Und leider sind manche Nachrichtenagenturen sind auch reingefallen.
Jetzt klären Sie das auf, ja, auch bei uns. Die USA und Israel greifen ja auch gezielt Strukturen der Revolutionsgarde an, versuchen das zumindest. Kann denn das diese Machtverhältnisse gerade ändern? Sehen Sie da eine realistische Chance?
Ja, zumal ja ihre erklärtes Ziel ist Regime Change. Auch sogar von Trump spricht von Regime Change. Israel sowieso. Israel hat ja unmittelbar, nachdem das Gerücht über Mojtaba in die Welt gesetzt wurde, gesagt, jede Nachfolge von Khamenei ist auch das Ziel unserer Attacken. Wir werden ihn umbringen. Deshalb glaube ich, es ist das Regime Change das eigentliche Ziel sowohl der Amerikaner als auch der Israelis. Aber wie das stattfindet, der Weg dahin, ist ein sehr sehr schwieriger, und es gibt auch ein Zeichen dafür, wie Sie sich das vorstellen. Das wird auch sehr problematisch sein. CNN berichtet, dass die Amerikaner dabei sind oder Pläne haben, CIA mit Bewaffnung der Kurden, damit die kurdische Minderheit, die am meisten und am besten organisiert ist im Westen Irans, die sozusagen als Bodentruppe oder so ähnliches funktionieren. Das Interessante ist auch, dass unmittelbar nach dem Start der israelischen Attacken, sofort die Posten an der Grenze zwischen Irak und Iran bombardiert wurde. Das heißt, der Austausch zwischen den Kurden dies und jenseits der Grenze sehr leichter geworden. Wahrscheinlich auch der Weg geebnet, um mögliche Waffenlieferungen zu ermöglichen. Außerdem, das Interessante ist, in Provinz Kurdistan wurden massiv die Stützpunkte der Sicherheitskräfte bombardiert, so dass einige Gefängnisse ihre Gefangenen freilassen mussten. Also die Gesamtsituation ist der Provinz Kurdistan ist anderes. Und das sieht in der Tat so aus, als ob man aus Kurdistan irgendetwas auf dem Boden veranstalten will. Aber das muss in den nächsten Tagen sich erweisen.
Schauen Sie auf den Iran mit mehr Hoffnung oder mit mehr Sorge nach diesen 5 Tagen Krieg?
Sowohl als auch langsam mehr Sorge, weil die Bombardierungen, die gehen weiter, und die Meldungen aus Teheran oder Berichten aus Teheran zeigen, dass die Geschäfte fast alle geschlossen sind, dass diese massive Bombardement dazu führen, dass auch die Zivilbevölkerung wahrscheinlich nicht an alltäglichen Güter kommt. Und da ja im Iran ohne diese Bankautomaten nicht geht, weil die Inflation so groß ist, dass wenn Sie so eine Kilo Reis kaufen wollen oder ein Kilo Zwiebel, beinahe eine ganze Tüte volles Geld mit sich rumtragen müssen. Deshalb sind die Menschen von diesen Automaten sehr, sehr abhängig, und manche funktionieren nicht. Also es gibt kein Geld, es gibt die Geschäfte sind geschlossen und die Bombardements gehen weiter. Und ich habe den Eindruck, dass die Israelis mit ihrem Bombardement so eine Semi-Gaza-Aktion machen. Das heißt, sehr, sehr, sehr massiv gehen sie vor. Noch nicht die sozusagen zivilen Wohnstädte, aber Stadtteile, wo sie vermuten, dass mehr Machthaber sitzen, diese Stadtteile werden sehr massiv bombardiert.
Soweit die Einschätzung von Ali Sadr-Zadeh, Journalist und Iran-Experte im Gespräch, wer denn auf Ali Khamenei folgen könnte. Heute sollte ja eine Nachfolge bekannt gegeben. Das hat man dann nochmal in Teheran verschoben. Und auch wir sind der Frage nachgegangen, wie lange dieser Prozess dann dauern könnte. Und wir bleiben bei den Folgen des Krieges. Die Unsicherheit im Nahen Osten und die Sorge um die Straße von Hormuz treiben ja die Märkte an. Das schlägt sich direkt auf Benzin und Diesel durch. Der Preis für Super kratzt bundesweit an der 2-Euro-Marke. Das sind im Schnitt gerade 17 Cent mehr als noch am letzten Freitag. Kehrt jetzt auch die Spritpreisbremse zurück, mit der man ja zum Ukraine-Krieg, zum Beginn hier in Deutschland reagiert hatte mit der Bundesregierung? Jan Zimmermann berichtet, ob die Bundesregierung dem drastischen Anstieg der Benzinpreise etwas entgegenhalten wird.
Für Bundeswirtschaftsministerin Reiche gibt es derzeit keinen Anlass für Krisenmaßnahmen. Ihr Ministerium überwache die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs. Sollte es nötig werden, könne die Bundesregierung mit Kriseninstrumenten reagieren, sagte die CDU-Politikerin bei der Eröffnung der Handwerksmesse in München. Die Regierung sei vorbereitet, ein Krisenstab eingerichtet. Ob Maßnahmen ergriffen werden, hängt laut Reiche davon ab, wie lange der Krieg andauert und wie sich die Lage entwickelt. Auch eine Entlastung der Autofahrer infolge der deutlich gestiegenen Preise für Benzin und Diesel ist für die Bundesregierung aktuell kein Thema. Eine Spritpreisbremse stehe nicht auf der Agenda, so Reiche. Nach ihren Angaben sind Öl und Gas nicht knapp. Es gebe zwar Preisaufschläge, aber kein Mengenproblem. Ein großer Verbund von Staaten würde die Ölversorgung sichern. Ähnliches gelte für die Gasversorgung. Der Hintergrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise ist, dass der Iran eine der wichtigsten Handelsrouten blockiert, die Straße von Hormuz. Das ist eine Meerenge zwischen dem Iran und Oman. Über diese Route läuft normalerweise ein Fünftel des weltweiten Öl- und Gasverkehrs.
Also die Bundesregierung plant erstmal keine Entlastung bei den Benzinpreisen. Soweit Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Überschattet von diesem Krieg hat gestern der Bundeskanzler ja den US-Präsidenten im Weißen Haus besucht. Bereits nach Merz erster Bewährungsprobe dort im Oval Office fragte die amerikanische Seite, ob die Deutschen nicht bald wiederkommen wollen. Und so wurde seit September dieses Treffen geplant. Und eigentlich sollte es erstmal primär um Handelspolitik gehen. Das war aber dann am Ende nur ein Randthema in Washington gestern. Es ging viel um den neuen Krieg im Iran. Und so saß der Kanzler neben Trump vor dem Kamin, die Beine übereinander geschlagen, zurückgelehnt und lauschte den Tiraden des US-Präsidenten. Gegen die Briten und gegen die Spanier, das seien schreckliche Verbündete, ließ Trump wissen. Mit Madrid werde man den Handel einstellen, vielleicht sogar ein Embargo verhängen. Und Merz? Der sagte lange nichts. Erst die Nachfrage eines deutschen Journalisten zwang ihn, Stellung zu nehmen. Gabor Hallasch fasst uns die Reaktion auf diesen Besuch im Weißen Haus zusammen.
Wenn der US-Präsident im Oval Office empfängt, schaut die Welt zu und dann kann es schnell passieren, dass es auf jedes Wort ankommt. Donald Trump begrüßt Friedrich Merz als Freund.
Thank you, Mr. President, for having me here.
Doch es geht nicht nur darum, Danke zu sagen. Der Kanzler ist der erste europäische Regierungschef, der nach dem Angriff auf den Iran kommt.
We are on the same page in terms of getting this terrible regime in Teheran.
Deutschland und die USA auf derselben Seite, wenn es um das schreckliche Regime in Teheran geht. Aber was ist mit dem Völkerrecht? Diese Frage steht im Raum. Merz wolle nicht belehren, hat er vorab gesagt. Aber der Koalitionspartner ist unzufrieden. Das ist Adis Ahmetovic, dem außenpolitischen Sprecher der SPD, deutlich anzuhören.
Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er heute oder in den nächsten Tagen noch mal sehr deutlich macht, und das hat er bisher noch nicht gemacht, Deutschlands Rolle bei diesem Krieg im Iran. Und Deutschlands Rolle in diesem Krieg im Iran ist keine, die wir formulieren über eine militärische Beteiligung, sondern über Deeskalation und Diplomatie.
Noch deutlicher die Kritik der Linken. Cansu Özdemir sagt, der Kanzler habe eine Chance verpasst.
Er hätte auch das Treffen in Washington nutzen können, um Klartext zu reden, nämlich dass der Angriff auf den Iran völkerrechtswidrig war. Und im März wäre eigentlich auch in der Pflicht gewesen, die Wahrung des Völkerrechts nicht zur Disposition stehen zu lassen.
Friedrich Merz hört diese Kritik, sagt aber, der Iran sei über Jahrzehnte nicht bereit gewesen, sein Atomprogramm aufzugeben.
Es kann auch einen Zeitpunkt geben, der zu spät ist. Und ich möchte nicht in die Mitverantwortung genommen werden für einen Zeitpunkt, der zu spät war. Dann werden wir nämlich eines Tages nicht mehr danach gefragt, habt ihr alles nach den Regeln des Völkerrechts gemacht, sondern dann werden wir gefragt, warum habt ihr das nicht früher verhindert?
Die AfD wirft dem Kanzler Doppelmoral vor, schon bevor Merz Trump trifft. Parteichefin Alice Weidel.
Ja, das wurde ja schon 4 Jahre bemüht, das Völkerrecht. Und plötzlich wird das gar nicht mehr bemüht. Komisch, oder?
Any questions, please?
Im Weißen Haus geht es auch um andere Themen. Die Zölle oder den Krieg in der Ukraine. Und der US-Präsident findet wenig freundliche Worte über Spanien und Großbritannien.
But they were unfriendly. By the way, I'm not happy with the UK either. Not Winston Churchill that we're dealing with.
Hier hätte der Bundeskanzler deutlicher werden müssen. Diese Kritik kommt aus der Koalition und aus der Opposition. Friedrich Merz entgegnet, er habe hinter verschlossenen Türen klarer widersprochen.
Gabor Hallers mit Reaktionen auf den Besuch des Kanzlers im Weißen Haus hier in unseren Themen des Tages. Das Interesse an den Statements von Donald Trump zum Krieg waren gestern im Oval Office natürlich groß. Denn Trumps Wahlversprechen war es ja unter anderem auch, die USA in keine neuen ausländischen Kriegsgeschehen zu verwickeln. Das gehörte zu seiner America First Agenda. Ein gutes Jahr danach, jetzt wieder im Amt, scheint sich seine Meinung ja geändert zu haben. Aber wie kommt das in den USA an? In der MAGA-Bewegung zum Beispiel, im Trump-Lager, da stehen sich zwei Seiten gegenüber. Die einen unterstützen Israels Vorgehen ausdrücklich, damit auch Donald Trump. Die anderen fühlen sich verraten. Sie hatten darauf vertraut, dass der Präsident die USA aus neuen Kriegen im Nahen Osten heraushält. Ant Henze berichtet über eine Bewegung zwischen Jubel und scharfer Kritik.
Hinter der Bühne der riesigen Megachurch prangt in riesiger Schrift das Motto des Gottesdienstes. Gottes kommender epischer Zorn. Operation epischer Zorn ist auch der Name, den Präsident Trump dem Krieg gegen den Iran gegeben hat. Für Pfarrer John Hague und seine Gemeinde schon jetzt ein Grund zum Jubel. Lasst uns Gott danken für den fantastischen Sieg über die Feinde Israels. Lasst uns danken für unseren Präsidenten Donald Trump, dessen weiser Mut die Feinde Zions zerschmettert hat. John Hague ist nicht irgendwer. Vor 20 Jahren gründete er die Lobbyorganisation Christenverein für Israel, die nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Mitglieder in den USA hat. Das mag übertrieben sein, aber die christlichen Zionisten bilden einen mächtigen Block im Lager weißer Evangelikaler und damit auch innerhalb der MAGA-Bewegung. John Hague und seine Mitstreiter haben lange darauf gedrängt, dass die USA an der Seite Israels das gottlose Regime in Teheran beseitigt. Nun hoffen sie, dass ihre Stunde gekommen ist. Gewählt wurde Donald Trump allerdings mit dem Versprechen, Kriege zu beenden und keine neuen zu beginnen. Dafür bekam er die Unterstützung einer anderen Strömung im MAGA-Lager, die mit den christlichen Zionisten tief verfeindet ist. Jene christlichen Nationalisten, die unter America First vor allem die Absage an jegliche Verantwortung für den Rest der Welt verstehen. Prominentester Vertreter dieser Isolationisten ist der frühere Star-Moderator von Fox News, Tucker Carlson. In seinem neuesten Podcast kommt er sofort zur Sache.
This is Israel's war.
Das ist allein Israels Krieg. Es ist nicht unser Krieg und hat nichts mit den Zielen unserer nationalen Sicherheit zu tun.
National Security Objectives.
Der Krieg diene allein dem Großmachtstreben von Benjamin Netanyahu, meint Carlson. Der israelische Ministerpräsident habe Donald Trump mit Lügen und Manipulationen in dieses Abenteuer gezogen. Mit dem früheren Baptistenpfarrer Mike Huckabee amtiere ein christlicher Zionist als US-Botschafter in Jerusalem, der amerikanische Interessen verrate. Im Unterschied zu den christlichen Zionisten ist das Lager der Isolationisten nicht straff organisiert. Wortführer sind vor allem gut vernetzte Influencer, die mit ihren Podcasts auf höhere Reichweiten erzielen als traditionelle Fernsehsender und Zeitungen. Die Grenzen zu rechtsextremen und antisemitischen Verschwörungserzählungen sind dabei fließend. Donald Trump mag der sich abzeichnende Bruch im MAGA-Lager egal sein. Für seine potenziellen Nachfolger wie J.D. Vance wird der Richtungsstreit dagegen zur Falle. Er darf es mit keiner Seite verscherzen, und kann dabei leicht zwischen die Fronten geraten.
Soweit die Einschätzung von Arndt Henze. Auch das eine Folge des Iran-Krieges, das wachsende Unverständnis unter Trumps Anhängern. Trotz des Iran-Krieges hat sich die Sicherheitslage hier in Deutschland bislang nicht wesentlich verändert. 4 Tage nach Beginn der Angriffe sehen die deutschen Sicherheitsbehörden derzeit keine konkrete neue Gefährdungslage im Inland. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sagte heute, es gebe keine zusätzlichen Hinweise auf eine erhöhte Bedrohung. Aber gleichzeitig werde die Lage täglich neu bewertet, denn sie könne sich jederzeit verändern. Gabriele Intemann berichtet.
Die Gefahrenlage hat sich seit der Eskalation im Iran nicht wesentlich verändert, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Wir haben verschiedene Bereiche intensiv im Blick. Als allererstes natürlich Einrichtungen in Deutschland, die man als gefährdet einstufen kann. Dazu gehören amerikanische Einrichtungen, israelische Einrichtungen, jüdische Einrichtungen.
Dort ist jetzt mehr Polizei im Einsatz. Die Sicherheitsbehörden beobachten außerdem Demonstrationen, die sich mit dem Krieg im Iran beschäftigen. Bislang erkennen sie aber auch dort keine zusätzlichen Gefahren, zum Beispiel für Menschen, die die Angriffe der USA und Israels auf das Mullah-Regime begrüßen. Im Visier haben die Dienste außerdem Sympathisanten des iranischen Regimes in Deutschland. Insgesamt spricht Dobrindt von einer abstrakten Gefahrenlage.
Wir haben kein konkretes Ziel, das wir kennen. Das unterscheidet eben die abstrakte Gefährdungslage von einer konkreten Gefährdungslage. In einer konkreten Gefährdungslage würden wir genau wissen, dass es bestimmte Einrichtungen oder bestimmte Personen gibt, die im Fokus von Gruppen gekommen sind. Und das können wir zurzeit verneinen.
Der Bundesinnenminister betont jedoch, das ist eine Momentaufnahme. Bund und Länder würden die Sicherheitslage jeden Tag neu bewerten.
Der Bundesinnenminister zur Sicherheitslage, eine mögliche Gefährdung des Iran-Krieges, dazu hat er sich heute geäußert. Gabriele Intemann hat uns das zusammengefasst. Auch die EU-Innenminister beschäftigen sich morgen mit den Auswirkungen des Iran-Krieges und der Sicherheitslage. ARD und ZDF bündeln ihre gemeinsamen Programme und stellen dabei 3 lineare Sender ein. So wurde das heute bekannt gegeben. Man konzentriert sich künftig auf 3 neu aufgestellte Sender. Phoenix, Neo und Info als Dokumentationskanal. Katharina Wilhelm fasst zusammen, was sich also ändern wird.
ZDF-Intendant Norbert Himmler betont, dass die Entscheidung nicht leicht war.
Wir reduzieren die Anzahl der TV-Kanäle und setzen damit konsequent die Vorgaben der Rundfunkpolitik um. Gleichzeitig stärken wir die zentralen Programmmarken, die erfolgreichen Marken der Partner- und Digitalkanäle und sind damit bestens vorbereitet fürs digitale Zeitalter wie auch fürs Streaming-Netzwerk.
Das Ergebnis: Als gemeinsame lineare Spartenkanäle wird es Phoenix, Neo und Info geben. Sie erhalten dann aber alle den Namenszusatz von ARD und ZDF. Denn hier soll die enge Zusammenarbeit verstärkt bzw. ausgebaut werden. Der bereits gemeinsam betriebene Informationssender Phoenix soll sich künftig noch klarer auf die Ereignis- und Parlamentsberichterstattung, Analyse und Hintergrund fokussieren. Nachrichten bekommt das neue gemeinsame Phoenix von ARD Aktuell und ZDF heute zugeliefert. Bislang gab es auf Phoenix auch Dokumentationen und Reportagen. Diese wandern nun in den neuen Infokanal von ARD und ZDF. Neo soll das gemeinsame Angebot für junge Erwachsene stärken. Weiterhin erhalten bleiben die schon gemeinsam betriebenen Kanäle Arte, Dreisat, Kika und Funk. Der ARD-Vorsitzende HR-Intendant Florian Hager betont, dass man damit das Angebot von ARD und ZDF stärke.
Wir setzen nicht nur die im Reformstaatsvertrag verankerten Vorgaben der Politik um, sondern stellen die Weichen für die Zukunft. Und die liegt ganz klar im Digitalen. Dort geht die Mediennutzung hin. Unsere gemeinsamen digitalen Angebote wie Funk und Kika zeigen, wie erfolgreich ARD und ZDF sein können. Für den Übergang nutzen wir die lineare Reichweite der gemeinsamen veranstalteten Programme bestmöglich. Aber die Zukunft liegt ganz klar in gemeinsamen starken digitalen Angeboten von ARD und ZDF.
Auch wenn Tagesschau 24 abgeschaltet werden soll, bleibt die Breaking-News-Fähigkeit der ARD erhalten, hieß es von Seiten des ARD-Vorsitzes. Die journalistische Infrastruktur und Expertise von Tagesschau 24 soll in die Ausgaben der Tagesschau, in Informationssendungen der dritten Programme und vor allem in den gemeinsamen Kanal Phoenix einfließen. Die Vorgaben der Politik in Form des Reformstaatsvertrages sehen vor, dass ARD und ZDF das Programm bündeln und auch reduzieren müssen. Bei den Radiowellen der ARD ist bereits klar, dass mindestens 16 wegfallen bzw. dass Wellen zusammen veranstaltet werden.
Soweit Katharina Wilhelm über die angekündigten Einsparungen bei ARD und ZDF. Allen voran werden also ARD Alpha, Tagesschau 24 und One zum Ende des Jahres eingestellt. Und damit enden auch die Themen des Tages heute an diesem 4. März. Guten Abend.